Hendrik Burmester hat 2010 seine Bachelorarbeit gemacht über das Thema hegemoniale Männlichkeit und Gender Mainstream in der Bundeswehr. Er studiert momentan Master of Arts in Tübingen, Friedensforschung und internationale Politik. Und ich werde mit Ihnen heute über seine Bachelorarbeit von 2010 unterhalten. Als erstes, was bedeutet der Begriff hegemoniale Männlichkeit?
Ja, hallo erstmal. Der Begriff hegemoniale Männlichkeit ist ein Begriff, der von Robert oder inzwischen Robin Cornell stammt und in dem er versucht, deutlich zu verstehen, wie es möglich ist, dass Männer in der Gesellschaft Dominanz aufrechterhalten können. Vielleicht muss man ein bisschen erstmal dazu erklären, was Geschlecht eigentlich für Robert Cornell bedeutet. Und zwar sieht er Geschlecht als eine soziale Praxis, also etwas, was aus einzelnen Handlungen, die man alltäglich macht, überhaupt erst produziert wird. Also nichts, was vorher da ist, sondern was erst durch einzelne Handlungen und das Zusammenkommen dieser Handlungen Wirklichkeit wird. Und dieses Geschlecht organisiert aus Sicht von Cornell das alltägliche Leben, aber auch die Reproduktion, also die immer wieder neue Herstellung sowohl der Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen als auch der Machtverhältnisse überhaupt in der Gesellschaft. Das heißt, Geschlecht ist eigentlich eine gesellschaftliche Konstruktion, die überhaupt erst durch Handlungen real wird. Und Geschlecht ist dabei immer binär. Also es gibt zwei Ausprägungen, nämlich Mann und Frau. Es gibt nichts dazwischen, sondern es gibt nur Mann und Frau in dieser Art von Konstruktion von Geschlecht. Der Begriff Hegemonie, das Konzept heißt ja hegemoniale Männlichkeit. Also man muss vielleicht auch kurz Hegemonie erklären. Das ist ein Begriff, der ursprünglich in den 20er, 30er Jahren entstanden ist durch den italienischen Kommunisten Antonio Gramsci, der sich damit beschäftigt hat, auf welche Art und Weise eine gesellschaftliche Gruppe Führungspositionen einnehmen und behalten kann. Der hat sich damals natürlich nicht mit den Geschlechterverhältnissen auseinandergesetzt, aber dieser Begriff, den nutzt Cornell für die Entwicklung seines Begriffs der hegemonialen Männlichkeit. Und hegemoniale Männlichkeit, wenn man die beiden Sachen jetzt zusammenfügt, ist letztendlich also eine Geschlechterpraxis, also immer wieder neue geschlechtsbezogene Handlungen, die die Dominanz von Männern und die Unterdrückung von Frauen gewährleistet. Dabei werden interessanterweise, und das arbeitet Cornell sehr gut heraus, zwei Arten von Hierarchien geschaffen. Zum einen welche zwischen Männern und Frauen, aber auch welche zwischen Männern und Männern, nämlich zwischen den Männern, die diesen hegemonialen Männlichkeitsanspruch erfüllen und denen, die dem entgegenstehen. Also in unserer heutigen westlichen Gesellschaft ist das hegemoniale Männlichkeitsbild nach wie vor eins, was ganz klar heterosexuell ist. Das bedeutet, durch dieses Konzept, oder Cornell sagt, in der Gesellschaft wird dadurch, dass heterosexuelle Männlichkeit als die richtige dargestellt wird, automatisch Homosexualität abgewertet und eigentlich mit Weiblichkeit gleichgesetzt. Und Cornell entwickelt in dem Zusammenhang noch eine andere Form von Männlichkeit, die er komplizenhafte Männlichkeit nennt. Damit meint er, dass das hegemoniale Männlichkeitsbild von lange nicht allen Männern erfüllbar ist. Trotzdem aber, solange sie nicht diesem Männlichkeitsbild total widersprechen, sie davon profitieren, dass sie Männer sind. Also er nennt das eine Männlichkeitsdividende erhalten.
Seit wann kann man sagen, dass sich Männlichkeit in einem Militär produziert?
Also es ist, aus meiner Sicht sind für die Produktion von Männlichkeit im Militär drei Schritte eigentlich wichtig gewesen. Das erste war im 17. Jahrhundert. Damals haben die verschiedenen Fürsten und Könige angefangen, stehende Heere aufzustellen. Also zuvor war es so, dass man, wenn man in den Krieg gezogen ist, Söldner angeworben hat, die man dann in den Krieg geschickt hat, bezahlt hat und danach wieder entlassen hat. Und man hat dann festgestellt, dass eigentlich militärisch viel hilfreicher ist, wenn man so ein Heer direkt da hat, dann kann man es direkt losschicken. Und was dadurch passierte, war, dass auf einmal Staatsbürger Soldaten wurden, statt irgendwelchen Söldnern, die oft gar nicht aus dem eigenen Land kamen. Das war sozusagen der erste Schritt, weil es dadurch eine Verbindung gab zwischen den Bürgern und dem Militär. In der Zeit war es allerdings auch so, dass Frauen eigentlich ein relativ normaler Bestandteil auch des Militärs waren. Frauen haben sowohl auch gekämpft, aber auch als, ne, was man kennt, als Tross waren sie beim Militär dabei. Und es war eigentlich, das Militär war in der Zeit eigentlich eher dafür da, Hierarchien zu schaffen zwischen den herrschenden Klassen und den einfachen Menschen, die als Soldaten dann rekrutiert wurden. Diese Unterscheidung der Hierarchie war wichtiger eigentlich als die zwischen Männern und Frauen. Das änderte sich erst im 18. Jahrhundert, wo man systematisch angefangen hat, Frauen aus dem Militär auszuschließen und damit das Militär zu einer mehr oder weniger rein männlichen Organisation zu machen. Damit war schon mal klar, hier hatte man jetzt einen Bereich, wo Männer komplett unter sich waren. Dies wurde im 19. Jahrhundert noch weiter ausgebaut, beziehungsweise da konnte dann auch wirklich Männlichkeit produziert werden, dadurch, dass man eine Wehrpflicht eingeführt hat und das Militär eigentlich eine Schule der Nation war. Damit, dass die Wehrpflicht natürlich nur für Männer galt, war klar, dass auch die Nation nur männlich war. Das hat man dann auch in Preußen zum Beispiel sehr explizit gemacht, indem man Bürgerrechte damit verknüpft hat, dass man sich bei der Aushebungskommission, also der Kommission, die sozusagen die potenziellen Soldaten begutachtet hat, vorgestellt hat. Erst dann hat man seine Bürgerrechte erhalten. Was dadurch passierte im Prinzip, war, dass erstmal Geschlechterhierarchien geschaffen wurden, weil nur Männer überhaupt Bürgerrechte bekommen konnten und dadurch es auch sozusagen eine Belohnung dafür gab, diesen Militärdienst zu machen. Es gab sozusagen dadurch das erste Mal eine Männlichkeitsdividende, wie ich das vorhin bei der komplizenhaften Männlichkeit beschrieben habe. Und damit entstand eine Verknüpfung von Soldatsein war gleich Mannsein und das war gleich Bürgersein. Und damit gab es eine Belohnung der Männlichkeit.
Du hast gerade erwähnt, dass die Nation als männlich gilt. Wird aber die Nation nicht immer als weiblich dargestellt?
Das kommt darauf an, wie man das sieht. Die Nation in der Art, wie das Militär sie zu verteidigen hat, wird als weiblich dargestellt. Also in dem Moment, wo die Nation das Schutzobjekt wird, ist sie weiblich. Aber in der Art sozusagen Nation, in der Betrachtung, dass welche Fragen sozusagen relevant sind. Also wer entscheidet, welche Entscheidungen müssen getroffen werden, welche Entscheidungen werden nicht getroffen. In dieser Art ist Nation oder die Betrachtungsweise von Nation ist eine männliche, vielleicht kann man es so sagen.
In deiner Bachelorarbeit weist du auf eine Studie hin von Barrett, aus der USA, der eine Untersuchung gemacht hat von Männern der US Navy. Kannst du was darüber sagen?
Also diese Studie von Barrett ist deshalb sehr interessant für mich gewesen, weil er dieses Konzept von Connell, was ich am Anfang beschrieben habe, genommen hat und daraus ein Analyseraster entwickelt hat, um Männlichkeit in der US Navy zu untersuchen. Er hat es so gemacht, dass er mit Offizieren biografische Interviews geführt hat. Also er hat sie über alles Mögliche in ihrer Biografie und ihre Erfahrungen im Militär befragt und hat diese Interviews dann ausgewertet anhand der Kategorien, die er durch das Studium von Connell sozusagen erhalten hat. Und in dem Zusammenhang hat er erst einmal herausgearbeitet, wie das hegemoniale Männerbild der US Navy aussieht. Und da kann man jetzt einfach ein paar Fähigkeiten oder Eigenschaften nennen, die er festgestellt hat, die für alle Offiziere dort sehr relevant waren, für ihre Männlichkeit. Das ist körperliche Härte, Erdulden von Entbehrungen, Verzicht auf Beschwerden, Aggressivität, ausgeprägte Heterosexualität und emotionslose Logik. Und er hat auch das, was Connell ja auch gesagt hat, nachweisen können, dass dieses Männerbild, diese hegemoniale Männlichkeit dadurch entsteht, dass Weiblichkeit und Homosexualität abgewertet wird. Das wurde bei ihm ganz deutlich dadurch, dass in diesen Interviews eigentlich jeder Offizier eine Geschichte zu erzählen hatte von einer Frau, also im US-Militär gibt es ja schon länger Frauen in fast allen Bereichen als in Deutschland, dass Frauen nicht durchhaltefähig waren, schwach waren, sich unprofessionell verhalten haben. Und das Interessante war halt, dass es immer in dieser Erzählung Frauen waren, dass man das sonst mal erlebt, dass sich jemand, ein Arbeitskollege unprofessionell verhält und so, ist nicht ungewöhnlich, aber dass es immer mit dem Frausein verknüpft wurde, das war eine sehr deutliche Erkenntnis für ihn. Weiter hat er festgestellt, dass es innerhalb der verschiedenen Bereiche der Navy Männlichkeit auch sich jeweils wieder ein bisschen anders produziert hat. Also die eben genannten Fähigkeiten und Eigenschaften waren für alle wichtig, aber es war unterschiedlich, je nachdem, welche Eigenschaft man sich in dem, was man gemacht hat, beweisen konnte, wurde die auch als besonders relevant für Männlichkeit angesehen. Also bei Marinefliegern, die in der Hierarchie der verschiedenen Männlichkeiten sehr weit oben stehen, weil die sehr riskante Manöver natürlich fliegen müssen, weil die vom Flugzeugträger aus starten müssen, also sehr stark Mut unter Beweis stellen müssen, dadurch auch körperliche Härte und auch eine Art von Aggressivität. Für die war vor allem waren diese Eigenschaften besonders wichtig, während zum Beispiel Offiziere, die jetzt diesen Mut nicht jeden Tag so unter Beweis stellen konnten, eher wieder andere Sachen wichtig waren, wie das Durchhalten von schwierigen Situationen, die Entbehrung auf See über lange Zeit. Und Barrett hat außerdem auch herausarbeiten können, dass diejenigen Offiziere, die weiblich konnotierte Tätigkeiten machen in der Navy, also die Versorgungsoffiziere, die dafür da sind, dass immer alles so da ist, wie man es braucht, dass die auch in der Hierarchie ganz unten angesehen werden, also deren Männlichkeit als Schwächsten angesehen wird. Also hat er auch genannt, die werden oft als Supply Pussies bezeichnet, wo also genau diese Verbindung mit Weiblichkeit benutzt wurde, um sie abzuwerten. Das war so im Groben das, was Barrett für die US Navy rausfinden konnte, und er hat damit gezeigt, dass dieses Konzept von Connell sehr hilfreich ist, um auf Produktion von Männlichkeit im Militär zu gucken.
Barrett bezieht sich ja auf die US Navy, wie sich da Männlichkeit konstruiert. Wie konstruiert sich die Männlichkeit innerhalb der Bundeswehr?
Das war jetzt das, wo ich angefangen habe, in meiner Bachelorarbeit auszuwerten, was es bisher an Studien zu Männlichkeitsproduktion und zu Frauen in der Bundeswehr gab. Und dazu muss man erstmal sagen, um das richtig einordnen zu können, muss man wissen, dass die meisten dieser Studien vom Sozialwissenschaftlichen Institut der Bundeswehr durchgeführt werden. Also es ist kein Blick von außen, sondern in vielen Fällen ein Blick von innen. Aber man kann natürlich trotzdem das, was die schreiben, von außen sich angucken. Und das ist das, was ich versucht habe. Und es gibt natürlich auch weitere Sekundärliteratur, mit der das auch möglich war. Was ich geschafft habe, rauszuarbeiten, war, dass für die Männlichkeitsproduktion in der Bundeswehr zwei Dinge eigentlich wichtig sind. Nämlich einmal, dass eine mehr oder weniger ritualisierte Unterwerfung in der Grundausbildung und allgemein das Leben von männlicher Praxis, die unterschiedlich aussehen kann, zum Beispiel in der Kameradschaft, aber auch in der Abwertung von Frauen oft in Zusammenhang mit sexuellen Konnotationen. Um das ein bisschen zu erklären vielleicht, in der Grundausbildung ist es so, dass die Soldaten und Soldatinnen, aber die in der großen Mehrzahl sind es nach wie vor ja Soldaten, sich also ihre eigene Individualität aufgeben müssen und sich unterordnen müssen unter die Befehle der Vorgesetzten. Und oft wird das symbolisch vor allem auch dadurch gemacht, dass sie besonders niedere Tätigkeiten verrichten müssen, die oft auch als weibliche Tätigkeiten angesehen werden. Das Klassische ist Latrinenputzen zum Beispiel. Und das Überstehen dieser Grundausbildung wird dann eigentlich als Beweis von Männlichkeit angesehen. Und dadurch erwirbt man sich sozusagen das Recht danach, als Mann und richtiger Soldat auch über andere zu bestimmen. Es gibt die These, dass es ist ja erstmal ein bisschen widersprüchlich, dass man denkt, die Soldaten erreichen Männlichkeit dadurch, dass sie ihre Männlichkeit eigentlich aufgeben müssen, indem sie weibliche Tätigkeiten machen müssen. Es gibt die These, dass es so ist, dass es eine Angst sozusagen vor Verweiblichung gibt, die gesamte Zeit als Bedrohung oder als Damoklesschwert über den Soldaten hängt und dafür benutzt wird, sozusagen sie zu bestimmten Sachen auch zu kriegen. Und dadurch, dass sie in der Grundausbildung diese Verweiblichungsangst überwinden, dadurch werden sie dann zum Soldaten. Zu der kollektiven Praxis, die ich eben erwähnt habe, ist gerade Kameradschaft sehr wichtig. Also wenn man Studien der Bundeswehr anguckt, sieht sowohl die Bundeswehr selber als auch die Soldatinnen und Soldaten Kameradschaft als eine der wichtigsten Sachen für den Zusammenhalt eigentlich der Armee und auch für die Funktionsfähigkeit der Armee. Und dabei ist es wichtig, dass sozusagen unabhängig von Freundschaft es etwas gibt wie Gefolgschaft, Treue, Gehorsam und Loyalität seinen Kameraden gegenüber. Und dadurch ist es möglich, dass die Soldaten sowohl moralisch als auch sozial und emotional eigentlich zu einem Ganzen in der Armee werden, was die Armee ja braucht, weil sie ja nicht will, dass die Soldaten individuell entscheiden, sondern sie müssen ja nach Befehlen kollektiv handeln. Und diese Kameradschaft wird von feministischer Seite auch oft sozusagen als männerbündischer Ersatz für die Familie angesehen. Und was hier jetzt Interessantes ist, in der Kameradschaft ist es möglich, auch mal Gefühle zu zeigen oder so. Also etwas, was eigentlich mit dem hegemonialen Männlichkeitsbild nicht zusammengehen würde, denn da ist ja eigentlich gerade so etwas wie emotionslose Logik wichtig. Da das aber für kaum jemanden wirklich leistbar ist, ist es durch diese Kameradschaft möglich, seine Emotionen auszuleben und trotzdem noch männlich zu sein. Da sind wir genau bei dieser komplizenhaften Männlichkeit, die ich vorhin erwähnt habe. Man schafft es zwar nicht, das hegemoniale Männlichkeitsideal zu erfüllen, aber trotzdem kann man noch männlich sein und damit ist es in Ordnung. Das ist, auch dafür ist gerade Kameradschaft sehr wichtig. Und der zweite wichtige Teil von kollektiver Praxis aus meiner Sicht ist eine Art von Ritual, dass Frauen abgewertet werden, oft auch als Objekte. Also das sieht man zum Beispiel dadurch, dass es eine gemeinsame Sprache oder Handlungen gibt, dass sexistische Witze ausgetauscht werden, dass man Pin-Up-Girls sich an die Wände hängt oder auch, was man sehr oft finden kann, dass man die militärische Sprache oft Metaphern enthält, die irgendwie sexistisch konnotiert sind. Und durch diese gemeinsame Abwertung machen die Soldaten eigentlich eine Machterfahrung und können sich dadurch in ihrer Männlichkeit auch wieder bestätigen.
Du hast ja schon gesagt, dass Männlichkeit sich produziert in der Bundeswehr oder oft kann man auch gesellschaftlich auch so sagen, durch Abwertung von Weiblichkeit. Inwieweit wurde in den Studien, die du heranziehst, die ja von der Bundeswehr gemacht worden sind, Abwertung von Weiblichkeit und Homosexualität und Transgender behandelt?
Also zu der Behandlung von Transgender und Homosexualität muss man konstatieren, dass in den Studien, die von der Bundeswehr selber durchgeführt wurden, das absolut keine Rolle gespielt hat. Also es gab, die Studien, die durchgeführt wurden, waren immer Befragungen durch Fragebögen, wo die Soldatinnen und Soldaten halt zu verschiedenen Aussagen sagen konnten, wie sehr sie zustimmen. Und es gab in diesen Fragebögen halt keine einzige Aussage, die sich auf Homo- oder Transsexualität oder Transgender bezogen hätte. Von daher kann man dazu sehr wenig sagen. Also es gibt eine Studie von Cordula Dittmar aus dem Jahr 2009, die nicht von der Bundeswehr durchgeführt worden ist, sondern die von außen durchgeführt worden ist, die auch das sehr explizite Ziel hatte, auch die Konstruktion von Geschlecht in der Bundeswehr zu untersuchen. Und die hat zumindest für den Auslandseinsatz festgestellt, dass es eine sehr starke Abwertung von Homosexualität ging. Also da ging es um die Wahrnehmung von sowohl von Soldatinnen als auch von Soldaten in Afghanistan, von Männern, die da Hand in Hand laufen, zu sagen, die sind alle schwul, die wollen wir doch gar nicht verteidigen. Also da wurde diese Abwertung deutlich für. Innerhalb der Bundeswehr gibt es dazu leider bislang keine Aussagen. Die zu dem, wie sehr Weiblichkeit in der Bundeswehr abgewertet wird, gibt zu der Abwertung von Weiblichkeit in der Bundeswehr gibt es insofern ein paar Zahlen, weil die Soldatinnen befragt wurden, inwiefern sie Sexismus und sexuelle Übergriffe erlebt haben. Das gibt es schon, aber zu der Art, wie Weiblichkeit so im Alltag abgewertet wird, in der gemeinsamen Sprache durch Metaphern und so. Dazu gibt es bislang von der Bundeswehr selber nicht sehr viel.
In deiner Bachelorarbeit geht es auch um Gender Mainstream. Was bedeutet eigentlich dieser Begriff Gender Mainstream?
Gender Mainstreaming ist ein relativ neuer Begriff. Man kann sagen, er ist vielleicht so 25 bis 30 Jahre alt. Und Gender Mainstreaming meint im Prinzip, dass die konsequente Einbeziehung einer geschlechtsbezogenen Perspektive in alle Handlungen, Politiken, Programme und so weiter, also dass man schon bevor Entscheidungen gefällt werden, überlegt, was haben diese Entscheidungen für Auswirkungen auf Männer und Frauen. Man muss allerdings sagen, dass dieses Konzept des Gender Mainstreaming hat eine sehr große Karriere gemacht in der EU, in der UN, in der NATO, in Deutschland, sogar auch in der Bundeswehr ansatzweise. Allerdings muss man sagen, dass dieses Konzept sehr unterschiedlich interpretierbar ist. Also Gender geht ja eigentlich in der Wahrnehmung als soziales Geschlecht auch darüber hinaus, dass es nur Männer und Frauen geben muss zum Beispiel. In vielen Fällen heißt aber Gender Mainstreaming, wenn überhaupt, zu gucken, wie wirken sich die Entscheidungen normalerweise auf Männer und Frauen aus.
Wie hat die Bundeswehr das Konzept von Gender Mainstream aufgefasst?
Die Bundeswehr ist im Prinzip dazu mehr oder weniger von außen gezwungen worden, dadurch, dass der Europäische Gerichtshof 2000 in einem Urteil die Bundeswehr als normalen Arbeitgeber gesehen hat und damit angemahnt hat, dass die Bundeswehr auch normale Antidiskriminierungsvorgaben erfüllen muss und deshalb auch sich stärker für Frauen öffnen muss. Und dass der Europäische Gerichtshof das so gesehen hat, war sicher eine Folge von dem Gender Mainstreaming. Wäre es noch im Kalten Krieg gewesen zum Beispiel, hätte man mit Sicherheit gesagt, das Militär ist eine Frage von nationaler Sicherheit. Deshalb wird es vorrangig nicht als Arbeitgeber gesehen, dann dürfen da auch andere Regeln gelten. Dadurch aber, dass das aus einer Gender Mainstreaming-Perspektive beobachtet wurde, war klar, die Bundeswehr ist ein Arbeitgeber und kann deshalb Frauen den Zugang zu den Arbeitsplätzen dort nicht verwehren. Es gab 2001 in ganz Deutschland, auch infolge der sozusagen das Gender Mainstreaming sich immer mehr durchgesetzt hat, das sogenannte Gleichstellungsdurchsetzungsgesetz. Da hat die Bundeswehr es damals geschafft, dass sie selber ausgenommen wurde mit der Aussage, wir machen für die Bundeswehr ein eigenes Gesetz. Das wurde dann 2004 verabschiedet. Das war mit einem super Titel, das Soldatinnen und Soldaten Gleichstellungsdurchsetzungsgesetz. Und also zu dem Zeitpunkt war ja die Bundeswehr dann auch schon für Frauen komplett offen. Und dieses Gesetz beinhaltet relativ viele Sachen, die das normale Gleichstellungsdurchsetzungsgesetz auch beinhaltet hat, hat aber kleine Unterschiede. Also es ist eine Verpflichtung, die Gleichstellung von Männern und Frauen zu fördern. Und es ist auch so, dass Frauen bei gleicher Qualifikation vorzugs einzustellen, wenn sie in einem Bereich unterrepräsentiert sind. Der Unterschied zur normalen Gesellschaft war hier jetzt aber, dass dieses Gesetz definiert hat, dass nur im Sanitätsdienst es Frauen unterrepräsentiert sind, wenn sie weniger als 50% ausmachen. In allen anderen Bereichen gelten Frauen als unterrepräsentiert, wenn sie weniger als 15% ausmachen. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied zu dem ursprünglichen Gleichstellungsdurchsetzungsgesetz. Zusätzlich können jetzt Soldatinnen noch eine Gleichstellungsbeauftragte wählen. Und es gab auch die Möglichkeit, weibliche Dienstgradbezeichnungen einzuführen. Das wurde allerdings nicht gemacht.
Männlichkeit reproduziert sich ja aus der Abwertung von Weiblichkeit. Welche Konflikte sind dabei entstanden, als Frauen nicht nur in den Sanitätsbereich der Bundeswehr waren, sondern auch in anderen Bereichen der Bundeswehr, wie zum Beispiel an der Waffe?
Das ist ein relativ interessanter Punkt, weil offensichtlich für die Bundeswehr die Bundeswehr hat von vornherein die Integration von Frauen vor allem als Problem gesehen, was man bearbeiten muss. Es hat also das nicht aus einem Konfliktverständnis rausgenommen, sondern aus einem Problem für die Organisation. Und interessanterweise wurde als eines der Hauptprobleme wahrgenommen, dass auf einmal dadurch, dass Frauen jetzt auch in die Kasernen einziehen, Sexualität ein Problem in der Bundeswehr wird. Offensichtlich war vor in der Selbstwahrnehmung der Bundeswehr Sexualität kein Thema. Das kann man damit erklären, dass in rein männlichen Organisationen oder sehr stark männlich dominierten Organisationen oft Sexualität nach draußen und damit auf Frauen projiziert wird. Die kam jetzt damit, dass Frauen in die Bundeswehr kamen, in Anführungszeichen, wieder zurück für die Bundeswehr. Deshalb war es für die Bundeswehr vor allem wichtig, Sexualität zu regulieren, weil sie das als Problem wahrgenommen hat. Deshalb gab es 2002 einen Erlass zu sexuellem Verhalten von und zwischen Soldaten, der gesagt hat, Sexualität und sexuelle Orientierung ist Privatsache, das gehört nur in die Privatsphäre. Da ist es auch eigene Sache der Soldatinnen und Soldaten, was sie machen. Also auch von einer sexuellen Orientierung, ob hier Transgender, Homosexualität, ist sozusagen alles in Ordnung, solange es in der Privatsphäre stattfindet. Und sexuelle Beziehungen zwischen Soldatinnen und Soldaten werden geduldet, wenn sie drei Bedingungen erfüllen. Erstens, sie sollen auf Dauer angelegt sein. Da sieht man so diese Norm, dass es eheähnlich sein soll. Dass sie weder Autorität von Vorgesetzten noch Kameradschaft beeinträchtigen darf. Und dass sie dem Ansehen der Bundeswehr nicht schaden dürfen. Das war eine Reaktion sozusagen auf Frauen in der Bundeswehr. Eine weitere Reaktion war, dass man es vermieden hat, eine ganz komplette Gleichbehandlung zu machen. Also es gibt für Männer in der Bundeswehr sehr klare Regeln, zum Beispiel wie lang nur Haare sein dürfen. Männer dürfen keinen Schmuck tragen außer einem Ehering und so weiter. Und gerade bei Haaren und Schmuck hat man für Frauen ein bisschen in Anführungszeichen laschere Regeln gewählt. Also die Haare dürfen länger sein, die dürfen auch ein bisschen Schmuck tragen. Das wirkt auf den ersten Blick relativ banal. Es wird dann aber interessant, wenn man sieht, dass 86% der Männer in der Studie, bevor die Bundeswehr komplett für Frauen geöffnet wurde, gesagt haben, wenn die Bundeswehr für Frauen geöffnet wird, dann müssen Frauen unbedingt genau gleich behandelt werden. Das hat man hier vermieden. Und man hat auch vermieden, weibliche Dienstgradbezeichnungen einzuführen. Also eine Frau, die den Dienstgrad eines Gefreiten hat, da steht sozusagen als Dienstgradbezeichnung Gefreiter, W für weiblich. bei Männern steht Gefreiter. Auch da wurde dann wieder beibehalten, dass das Männliche das Normale ist und das Weibliche eigentlich die Abweichung.
Wie sieht die Konflikte zwischen Soldaten und Soldatinnen beim gleichen Dienst gerade? Du hast ja gerade davon gesprochen, wie die Militärleitung damit umgegangen ist.
Ja. Also es gibt zu diesen Konflikten ist leider nicht so viel bekannt. Es gibt aber ein paar ganz interessante Zahlen, die man da vielleicht nennen kann. In einer Studie von 2008, die allerdings 2005 durchgeführt wurde, aber 2008 veröffentlicht, haben 12,3% der befragten Soldaten die Meinung geäußert, dass Frauen den Männern die Arbeitsplätze wegnehmen. Und zusätzlich gab es die Meinung, dass Frauen aus unfairer Weise bevorzugt werden, also bevorzugt werden, obwohl sie gar nicht unbedingt die bessere Leistung bringen. Es gab da eine Aussage, der man zustimmen oder nicht zustimmen konnte, die war, Frauen setzen ihre Weiblichkeit ein. Und dieser Aussage haben 61,6% der Männer zugestimmt. Also hier sieht man, die Konflikte, über die man so jetzt weiß aus den Studien, beziehen sich vor allem auf arbeitsplatzbezogene Fragen und auf karrierebezogene Fragen. Allerdings ist, wenn man sich anguckt, wie Frauen wahrgenommen werden, sieht man außerdem, dass Frauen zum Teil als Problem für die Kampfkraft der Bundeswehr wahrgenommen werden. Also ich glaube, 30% der Männer waren der Meinung, dass die Kampfkraft der Bundeswehr durch die Integration von Frauen leidet. Und 25% der befragten Männer waren der Meinung, dass ihre Einheit ohne Frauen besser dran wäre. Also das sind Konflikte, die man ausmachen kann. Zu jetzt individuellen Konflikten ist relativ wenig bekannt, leider.
Du hast vorhin gesagt, dass sich Männlichkeitsreproduktion in der Bundeswehr sich über ritualisierten Sexismus gemacht wird. Inwieweit sind davon Frauen betroffen oder beziehungsweise inwieweit sind sie dadurch ausgesetzt?
Auch da liefert diese gleiche Studie zumindest ansatzweise Zahlen dazu. Also man kann feststellen, dass definitiv auch sexualisierte Gewalt vorhanden ist in der Bundeswehr. Von den Frauen, die damals befragt worden sind, haben 60% sexistische Bemerkungen erlebt und 20% sogar unerwünschte körperliche Berührungen und fast 5% haben sogar sexuelle Übergriffe erlebt. Und also man sieht, dass hier definitiv ein Problem vorliegt. Gerade die hohe Anzahl, also der hohe Prozentsatz von sexistischen Bemerkungen zeigt sozusagen aus meiner Sicht auch, dass das etwas ist, was keine Einzelfälle sind. Das hat auch der Autor dieser Studie selber gesagt, sondern dass es etwas ist, was offensichtlich in der Art, wie die Organisation funktioniert, eigentlich angelegt ist. Eine andere Art, also man sieht insgesamt, dass irgendwo Sexualität, Umgang mit Sexualität für die Bundeswehr ein ganz schwieriges Feld ist, wo aus meiner Sicht die Bundeswehr vielleicht auch überfordert ist, warum auch immer. Das sieht man auch unter anderem darin, dass es sowohl von Soldaten als auch als Soldatin zum Teil so empfunden wird, dass sobald es irgendeine Art von außerdienstlicher Interaktion zwischen Männern und Frauen gibt, automatisch eigentlich ein intimes Verhältnis, also eine Beziehung oder so, oder zumindest ein sexuelles Verhältnis unterstellt wird, sodass es eigentlich nicht möglich ist, sich da derart einfach zu befreunden oder so. Und das ist für mich ein Anzeichen dafür, dass es eine Art von Disziplinierung ist, um sicherzustellen, dass letztendlich die Kameradschaft zum Beispiel dann doch relativ rein männlich bleibt in der Wahrnehmung.
Kann man sagen, dass sexualisierte Gewalt, also jetzt nicht nur Übergriff, auch sexistische Sprüche, auch eine Abwehrreaktion ist von Männlichkeit innerhalb der Bundeswehr?
Also ich halte es für relativ naheliegend. Also ich denke, man kann das durchaus so verstehen, weil es ist in den Studien, die ich untersucht habe, deutlich geworden, dass diese Produktion von Männlichkeit ganz relevant ist eigentlich für das Funktionieren der Bundeswehr. Und das wird natürlich dadurch, dass jetzt Frauen einziehen, es wird möglicherweise zum Teil weibliche Vorgesetzte gibt, auf einmal in der Wahrnehmung Sexualität ein Thema wird, gibt es auf einmal einfach Sachen, die die Art der Produktion von Männlichkeit in Frage stellen. Man kann ja möglicherweise nicht die gleichen derben Sprüche in Anwesenheit von Frauen machen. Oder vielleicht, wie wir sehen, ja vielleicht auch gerade doch. Aber ich denke, wenn die Tatsache, dass es so viele sexistische Bemerkungen gibt, spricht für mich schon für das Bedürfnis, irgendwo da ganz klar eine Linie zu ziehen, wir und ihr. und damit dann eigentlich sozusagen seine eigene Männlichkeit und die Produktion davon doch zu retten. Also ich denke schon, dass man das sagen kann, dass es sich da um Abwehrreaktionen handelt. Und das Interessante ist aus meiner Sicht auch, dass diese Abwehrreaktionen sowohl auf einer informellen Ebene sind, wie ich das ein bisschen dargestellt habe, mit den Gerüchten, dass das gleich ein intimes Verhältnis ist, wenn ein Soldat mit einer Soldatin spricht, wenn es nicht gerade im Dienst ist, damit, dass es diese sexualisierte Gewalt, Sexismus und so weiter gibt, gibt es einen informellen Teil dieser Abwehrreaktion, aber es gibt auch einen formellen Teil, nämlich, was ich vorhin erwähnt habe, in diesem Soldatinnen- und Soldatengleichstellungsdurchsetzungsgesetz, dass gesagt wird, 15% Frauen in allen Einheiten außer Sanitätsdienst ist eigentlich unsere Zielzahl. Also wir wollen, dass die Frauen eine Minderheit bleiben. Und es gibt soziologische Theorien, die sagen, dass gerade solange eine Minderheit unter 15% in einer Organisation darstellt, jede Vertreterin oder jeder Vertreter dieser Minderheit immer nur als Symbol für diese Minderheit wahrgenommen wird, nicht als einzelner Mensch. Und es dann so wahrgenommen wird, dass diese Minderheit nur in Ausnahmefällen geeignet ist für diesen Beruf, also in dem Fall zum Beispiel für den Soldatenberuf. Nur ausnahmsweise leistungsfähige Frauen, also körperlich leistungsfähige Frauen, erfüllen die Bedingungen für den Soldatenberuf, ist dann die Wahrnehmung. Und ich denke, diese Verbindung von formellen und informellen Mechanismen sprechen sehr stark dafür, dass es hier auch um Abwehr von zu viele Frauen in die Bundeswehr geht. Ich glaube nicht, dass der Bundeswehr das so bewusst ist unbedingt, aber ich glaube, dass das ist, was unbewusst oder aus der Perspektive von dem Wunsch, Männlichkeit zu produzieren, dahinter steht.
Die Bundeswehr sagt ja, dass Frauen dieses männliche Ideal von Stärke nicht immer entsprechen. Kann man da von einer Assimilierung an diese hegemoniale Männlichkeit sprechen?
Assimilierung von Soldatinnen an herrschende Männlichkeit, kann man das vor allem da sehen, wo es darum geht, was sie für Meinungen äußern. Ich hatte ja erwähnt, dass die Studien, die die Bundeswehr zu sich selber durchgeführt hat, immer Studien sind mit Fragebögen, wo man dann einzelne Aussagen bejahen oder verneinen oder sagen kann, dem stimme ich stark zu oder nicht so stark. Und da haben selbst von den Frauen 30% der Aussage zugestimmt, dass Frauen für körperlich fordernde Funktionen ungeeignet sind. Und selbst 7% der Frauen, der Soldatinnen, haben gesagt, meine Einheit wäre ohne Frauen besser. Also diese Zahlen sprechen für mich sehr stark dafür, dass hier einfach die Meinung, die über sie als Minderheit besteht, auch in vielen Fällen übernommen wird. Und damit eigentlich wieder diese Maxime gestärkt wird, Männer sind grundsätzlich tauglich als Soldaten, Frauen nur in Ausnahmefällen. Was die Frage nach Stärke angeht oder so, sieht man schon auch, glaube ich, dass die Wahrnehmung, was ein Soldat oder eine Soldatin leisten muss, unterscheidet sich für Soldatinnen und Soldaten nicht so stark. Aber die Frage, wenn es jetzt danach geht, erfüllen Männer oder Frauen das eher, dann findet man schon dieses Muster, Männer erfüllen, da braucht man eigentlich gar nicht fragen, Männer erfüllen das und Frauen, wenn sie besonders gut sind, besonders leistungsstark.
Ist es eigentlich überhaupt möglich, hegemoniale Männlichkeit in der Bundeswehr aufzubrechen?
Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt. Es ist bisher aus meiner Sicht eine hypothetische Frage. Meine Vermutung ist aber, dass das nur sehr schwer ist. Auf einer konkreten Ebene muss man sagen, dass es eigentlich bisher aus keinem militären Beispiel gibt, wo man sagt, hier spielt Männlichkeit keine wichtige Rolle für das Funktionieren der Organisation. Von daher gibt es bisher kein Beispiel, wo man sagen könnte, wenn es so läuft, dann funktioniert es. Aus meiner Sicht, wenn es funktionieren soll, wäre eine auf jeden Fall notwendige Bedingung, dass deutlich mehr als 15% von Frauen in allen Bereichen sind. Gerade auch in den Bereichen, wo besonders stark Männlichkeit produziert wird, wie jetzt in Kampfbereichen. Denn solange Frauen als eindeutige Minderheit und Ausnahme definiert werden können, erscheint es mir absolut unmöglich, hier hegemoniale Männlichkeit aufzubrechen. Und wenn man das Ganze jetzt ein bisschen noch abstrakter sieht, nicht nur auf die Bundeswehr, könnte man auch noch die Frage stellen, inwiefern Militär überhaupt ohne dieses Versprechen von Männlichkeit funktionieren kann. Also wenn man sich überlegt, was das Militär eigentlich ja von Soldatinnen oder Soldaten verlangt, nämlich auf Befehl, sich in Positionen zu bringen, wo das eigene Leben in starker Gefährdung ist, mindestens aber die psychische Gesundheit, man selber auch in Situationen kommt, wo man gegen moralische Grundsätze, wie du sollst nicht töten, verstoßen muss, liegt es nahe, dass es irgendeine sehr starke Motivation braucht, um Menschen dazu zu bringen. Meine Wahrnehmung ist, dass ein Teil dieser Motivation das Versprechen ist, sich Männlichkeit zu verdienen. Und von daher denke ich, weiß ich nicht, ob Militär ohne dieses Versprechen überhaupt funktionieren kann. Das andere ist natürlich, dass immer wieder starke Bezug nehmen, indirekt auf Geschlechterverhältnisse, auch eine Legitimierung von Hierarchie darstellt. Und es ist, glaube ich, relativ klar, dass ein Militär ohne eine klare Hierarchie nur schwerlich funktionieren kann. Von daher bin ich relativ skeptisch, ob es in nächster Zeit möglich ist, hegemoniale Männlichkeit in der Bundeswehr aufzubrechen.
Ich bedanke mich fürs Interview, Hendrik.
Sehr gerne.
Möchtest du noch was sagen?
Was ich ganz wichtig finde, das, was ich jetzt gesagt habe, war zum Teil natürlich sehr funktional ausgerichtet. Also dadurch, dass die meisten Studien der Bundeswehr vor allem darauf fragen, wie schaffen wir es, dass unsere Organisation besser funktioniert, ist, auch wenn man sich diese Studien von außen anguckt, ist man immer leicht in einer Position, wo man ein bisschen diese Sichtweise übernimmt. Deshalb ist es wichtig, oder ist es mir wichtig, auf jeden Fall zu sagen, dass man bei diesen Fragen nach Integration von Frauen in die Bundeswehr nicht die Frage vernachlässigen sollte, was wollen wir mit der Bundeswehr überhaupt? Ist es richtig, wie sich die Bundeswehr jetzt entwickelt oder nicht? Ich persönlich habe zum Beispiel eine relativ große Skepsis dem Militär gegenüber als Mittel zur Konfliktbearbeitung, auch aus meinem Studium der Friedensforschung heraus. Von daher möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass diese Fragen jetzt hier zwar in meinen Aussagen nicht betrachtet wurden, weil mein Forschungsthema in dem Fall anders war, aber dass das natürlich auch noch Fragen sind, die man in dem Zusammenhang stellen will. Also wie viel Militär will man überhaupt? Und wenn man zu dem Schluss kommt, dass möglicherweise Militär kein so erfolgreiches Mittel darstellt, ist natürlich auch die Frage, ob es dann Sinn macht. Also dann braucht man die Frage nach der Integration von Frauen letztendlich nicht mehr so sehr stellen, wenn man das Instrument eigentlich nicht haben will. Das möchte ich damit sagen.
Danke fürs Interview, Hendrik.
Sehr gerne.